Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Eine junge Frau möchte sich an einem College in den Staaten bewerben. Dabei stößt sie beim Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen auf folgende Frage. Sind Sie ein Leiter? Die Frage verunsichert die junge Frau sehr. Aber weil sie ehrlich sein möchte, antwortet sie mit Nein und schickt ihre Bewerbung dann so ab. Große Hoffnungen macht sie sich natürlich nicht mehr, an diesem College angenommen zu werden. Ich meine, wer will schon einen Nicht-Leiter ausbilden? Gute Leiter braucht das Land. Also warum die Ressourcen an jemanden verschwenden, der gar nicht das Zeug zum Leiterdasein hat? Zu ihrer Überraschung erhielt sie nach einiger Zeit allerdings trotzdem eine Zusage mit folgendem Schreiben. Liebe Bewerberin, eine Analyse unserer Bewerbungen hat ergeben, dass unser College dieses Jahr 1452 neue Leiter ausbilden wird. Wir nehmen Sie an unserer Ausbildungsstätte auf, weil wir es für zwingend erforderlich halten, dass diese Leiter wenigstens einen einzigen Nachfolger haben. Diese kleine Anekdote wirft auch eine wichtige Frage auf. Ja, was verbinden wir eigentlich mit Leiterschaft? Was vermittelt uns unsere Kultur über Leiterschaft? Und wenn wir mal genau hinsehen, dann merken wir, Leiter nehmen in unserer Gesellschaft eine Vorrangstellung ein und haben großen Einfluss. Sie genießen Ansehen und Prestige. Sie üben eine gewisse Machtposition über andere Menschen aus und können autonome Entscheidungen treffen. Ja, werden als leistungsstark und erfolgreich wahrgenommen. Und wenn man das so auflistet, ist es irgendwie kein Wunder, dass so viele Menschen aus falschen Motiven Leiter werden wollen. Und dass wir deswegen so viele schlechte Leiter haben. Ja, Menschen, die sich an die Spitze geboxt haben, die aber entweder kein Leiterschaftspotenzial haben oder dieses Potenzial für ihre eigenen Zwecke nutzen. Und es wirft natürlich die Frage auf, was macht denn eigentlich gute Leiterschaft aus? Und Jesus selbst wirft diese Frage in einem Gespräch mit seinen Jüngern auf. Und hier stellt er wirklich alles auf den Kopf, was wir aus gesellschaftlicher Perspektive über Leiterschaft denken. Leiterschaft upside down. Und ich lese uns den Predigttext aus Markus 10, die Verse 35 bis 45 nach der Neues-Leben-Bibel. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr denn den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und in meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorgehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Vater im Himmel, schenk uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Die Botschaft von Jesus ist knallhart, aber deutlich. Wahre Größe, wahre Leiterschaft, geistliche Leiterschaft zeigt sich an einem dienenden Herzen. Wahre Leiter sind dienende Leiter. Anstatt uns selbst zu positionieren, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, stellen wir Gott in den Mittelpunkt. Anstatt selbst bedient zu werden, dienen wir anderen. Und anstatt unser eigenes kleines Königreich nach unseren eigenen Vorstellungen zu errichten, bauen wir mit an Gottes Königreich, nach den Willen und den Werten Gottes. Und Christus selbst, ja, sein Dienst an den Menschen, wird hier zum Paradigma, zum Vorbild unserer dienenden Leiterschaft. Ihm sollen wir nachahmen, seine Demut, seine Selbsthingabe und seine Treue. Und die Situation, ja, in die wir hier in dieser Geschichte mit Johannes und Jakobus mit hineingenommen werden, die verdeutlicht eins. Wir haben eigentlich keine Leiterschaftskrise, so wie wir oft darüber reden. Wir haben eine Dienerschaftskrise. Und selbst die Jünger sind davon befallen und müssen hier von Jesus korrigiert werden. Auch sie denken und handeln nach den Werten und Vorstellungen ihrer Zeit. Auch ihre Leiterschaftsvorstellungen müssen einmal auf den Kopf gestellt werden. Und Jesus, wir kennen ihn sehr gut, Jesus reißt sie aus diesen Ambitionen heraus und erklärt ihnen, was wahre Leiterschaft ausmacht. Und ich möchte heute Morgen drei Eigenschaften dienender Leiterschaft erläutern, die in diesem Text zutage treten. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich noch eine wichtige Vorbemerkung loswerden. Ja, wer jetzt innerlich schon abgeschaltet hat und denkt, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin kein Leiter, ich strebe auch nicht eine solche Position ein, den muss ich jetzt leider nochmal wachrütteln, denn das Neue Testament macht uns sehr deutlich, dass jeder von uns sowohl Nachfolger als auch Leiter ist. Wir sind Nachfolger und Leiter zugleich. Offizielle Leiterschaftsposition hin oder her. Wir alle leiten. Wir leiten durch unseren Lebensstil. Wir leiten durch unseren Umgang mit anderen Menschen. Wir leiten durch unsere Elternschaft. Wir leiten durch unseren Einsatz in der Gemeinde. Wir alle leiten. Und deswegen fordert Jesus uns auch alle zu dieser dienenden Leiterschaft aus. Wie genau sieht diese Leiterschaft denn nun aus? Ein erster Gedanke. Dienende Leiterschaft zeigt sich in demütiger Gotteszentrierung. Leute, wir befinden uns hier gerade in einer echt skurrilen Situation. Ja, Jesus und die Jünger sind gerade auf dem Weg nach Jerusalem, die letzte Station vor dem Leiden und Sterben von Jesus. Man merkt, die Atmosphäre ist irgendwie angespannt und Jesus kündigt ihnen hier zum dritten Mal an, was in Jerusalem passieren wird. Er sagt, wenn wir nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Alter Verwalter, so eine Information muss man erstmal sacken lassen. Ich meine, für uns, ja, für uns, die wir die ganze Story kennen, ist es natürlich leicht, das jetzt einzuordnen. Die Jünger hingegen, die hatten keinen blassen Schimmer, was wirklich in Jerusalem geschehen sollte. Aber wenn das jetzt hier nur heilsgeschichtliche Ignoranz gewesen wäre, die Jünger hier an den Tag gelegt haben, ja, dass sie einfach nicht checken, was passiert, dann könnten wir das vielleicht noch ganz gut nachvollziehen. Aber so war das nicht. Denn genau wie bei den ersten beiden Ankündigungen schaffen es die Jünger, sich in dieser Situation selbst ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Vorstellungen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus erklärt ihnen gerade, dass er für sie, dass er für ihre Sünden sterben wird. Und was machen die Jünger? Die bitten ihn um einen Ehrenplatz in seinem Reich. Ja, um besondere Privilegien, um eine Vorrangstellung, um eine Machtposition. Was für ein krasses Beispiel menschlicher Selbstzentriertheit und menschlichen Stolzes. Und Jesus konfrontiert die Jünger hier und sagt: Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. Das sind die Werte von Gottes Königreich. Leiterschaft upside down. Was will Jesus hier sagen? Ich glaube, zunächst fordert er uns erstmal zu Demut auf. Ja, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Dass wir uns selbst nicht in den Mittelpunkt stellen müssen. Nicht nach Anerkennung oder Bestätigung streben müssen. Wir könnten das auch gesegnete Selbstvergessenheit nennen. Ja, wir sind uns unserer eigenen Gotteszugehörigkeit bewusst und sind so gefestigt in unserer Identität in Jesus, dass wir Gott und den anderen Menschen Raum in unserem Herzen anbieten können, geben können, ohne Angst, dass wir selbst zu kurz kommen, ohne Angst, dass wir die Kontrolle verlieren, ohne Angst, dass wir ungerecht behandelt werden. Ja, hier gehören Mut und Demut untrennbar zusammen. Jesus fordert uns zu einer kühnen Demut auf. Aber dann erinnert uns Jesus auch daran, dass wir Diener sind. So wie Christus selbst auch ein Diener ist. Und was haben Diener so an sich? Diener haben einen Herrn. Vergiss nicht, wem du dienst. Wir sind im Namen Gottes unterwegs. Geistliche Leiter sehen sich selbst als Diener Gottes. Ich finde, das machen uns die Apostel in ihren Briefen so wunderbar deutlich. Immer wieder stellen sie sich den Gemeinden als Diener oder Knechte Christi vor. Ja, sie unterstellen sich ganz bewusst dem Willen Gottes. Und ganz egal, was für eine Leiterschaftsposition du hast, und wie wichtig du in den Augen der Welt bist, eins bleibt immer. Du bist und bleibst ein Diener Gottes. Du bist und bleibst Gott unterstellt. Und was macht ein Diener? Was erwartet man von einem Diener? Man erwartet, dass er seine Aufgaben treu ausführt, dass er mitbaut an dem Reich seines Herrn, dass er seinem Herrn Ehre erweist, dass er auf seinen Herrn verweist. Ja, also dass er die Größe seines Herrn durch seinen Dienst herausstellt, durch die Qualität und Loyalität. Ein wahrer Diener, ein wahrer Leiter hinterlässt immer Spuren seines Herrn. Und nicht von sich selbst. Ein wahrer Diener hinterlässt also immer ein bisschen von Gott selbst bei den Menschen. Demut, Dienst und Verherrlichung Gottes, das ist wahre Größe. Dienende Leiterschaft zeigt sich in demütiger Gotteszentrierung. Aber wie zeigt sich diese demütige Gotteszentrierung denn jetzt in unserem Leben? Und hier kommt der zweite Gedanke des Textes ins Spiel. Dienende Leiterschaft zeigt sich in sich selbst gebender Menschenorientierung. Ja, in seiner Ansprache an die Jünger kontrastiert Jesus die Werte der Welt mit den Werten seines neuen ewigen Reiches. Jesus sagt: Ihr habt erfahren, dass die Welt, die Könige, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer Leiter sein will, der dient. Und dienende Leiterschaft zeigt sich in sich selbst gebender Menschenorientierung. Was heißt das konkret? Ich habe drei kurze Gedanken dazu. Anstatt Menschen zu unterdrücken und sie für ihre und für die eigenen Zwecke auszunutzen, zeigen geistliche Leiter wahres Interesse an den Menschen. Ich glaube, wir sind sehr stark geprägt von der Diplomatie der westlichen Welt, ja, der Notwendigkeit des guten Netzwerkens, damit wir unsere Ziele erreichen. Aber dabei geht oft das wahre Interesse an den Menschen verloren, weil unsere Beziehung dabei so einen bitteren Beigeschmack bekommt. Wir instrumentalisieren Menschen für unsere Zwecke. Wir dienen Menschen nicht mehr, ohne einen Hintergedanken zu haben. Und Jesus kritisiert das hier. Er fordert uns auf, den Menschen um der Menschen willen zu dienen, ihnen wirklich Raum zu bieten in unseren Herzen. Ja, authentische Herzensgastfreundschaft und ganzheitliche Großzügigkeit auszuleben, ihnen wirklich zuzuhören, ihnen dort zu begegnen, wo sie gerade sind, an ihrem Wohlbefinden interessiert sein. Ja, er fordert uns auf, sie mit den Augen Gottes zu sehen, als geliebte Ebenbilder Gottes. Eine kleine Geschichte dazu. Ja, bei einer Dinnerparty redeten die Erwachsenen darüber, ob Coolidge einen guten Präsidenten abgeben würde. Alle waren sich einig, dass er von seiner Persönlichkeit her zu ruhig, zu unscheinbar, nicht dynamisch genug sei. Niemand würde Gefallen an ihm finden. Da ergriff die 6-jährige Tochter des Gastgebers das Wort. Ich habe Gefallen an ihm. Und sie zeigt ihren Finger mit einem Pflaster daran und sagt, er war der einzige Gast, der mich nach meinem Finger gefragt hat. Wahres Interesse an den Menschen. Sich selbst gebende Menschenorientierung heißt dann auch Folgendes. Anstatt sich von ihnen bedienen zu lassen und unsere eigene Herrschaftsposition herauszustellen, werden geistliche Leiter selbst zu Dienern. Und diese Dienerschaft, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann bedeuten, dass wir Aufgaben übernehmen, die sonst niemand übernehmen will. So wie Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Es kann bedeuten, dass wir Menschen in ihren herausfordernden Lebenssituationen durch ganz praktische Hilfe unterstützen. Dass wir Menschen, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt wurden, mit Barmherzigkeit begegnen. Dass wir unseren Geschwistern dabei helfen, ihre Gaben und ihre Leidenschaft für das Reich Gottes zu entfalten und ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Dass wir dem anderen vergeben. Oder dass wir den anderen ermahnen, wenn er vom Weg abkommt. Der Maßstab dieses Dienes ist die Liebe. Und zuletzt heißt sich selbstgebende Menschenorientierung, anstatt sich in seinem eigenen Komfort auszuruhen, sind geistliche Leiter bereit, Opfer zu bringen. So wie Jesus das für uns getan hat. So wie wir es in Jesus zuerst erlebt haben. Ja, diese Geschichte macht nicht nur deutlich, dass wir Diener sind, sondern sie macht deutlich, wir sind hier erstmal von Jesus Bediente und dann erst Jesu Diener. Er dient durch uns. Klar, nicht jeder von uns bekommt die Gelegenheit, sein Leben für einen anderen Menschen zu geben, so wie Jesus das getan hat. Nicht jeder wird eine Dornenkrone tragen. Und nicht jeder von uns wird den Kelch trinken, den die Jünger trinken mussten. Ja, alle Jünger bis auf Johannes starben einen Märtyrertod. Aber jeder von uns kann eine aufopfernde Haltung einnehmen, die Jesus uns vorgelebt hat. Ja, denn eins wissen wir alle. Geistliche Leiterschaft hat seinen Preis. Wir müssen bereit sein, unsere eigene Komfortzone zu verlassen. Damit rechnen, alles geben zu müssen. lernen, unsere eigenen Wünsche zurückzustellen, gerüstet sein, Verantwortung zu übernehmen, erwarten, kritisiert und abgelehnt zu werden, den Mut zu haben, zu versagen und transparent und verletzbar zu sein, willig sein, schwere Entscheidungen zu treffen, flexibel sein, uns auf Veränderungen einzustellen und resilient sein, um immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das ist dienende Leidenschaft, das ist sich selbst gebende Menschenorientierung. Wie zeigt sich demütige Gotteszentrierung noch? Und hier kommt der dritte Gedanke ins Spiel. Dienende Leiterschaft zeigt sich in treuer Missionsrealisierung. Wir haben eine Mission. Und die Mission des Menschensohns ist klar. Vers 45 sagt, der Menschensohn, der ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen, um sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Auch Jesus hatte eine Mission. Jesus war hier im Auftrag Gottes unterwegs. Die Mission lautet Erlösung der Welt und Errichtung des Königreiches Gottes. Der Weg dorthin, sein Leiden und Sterben. Leiden und Sterben durch die Menschen, die von Gott selbst erschaffen wurden. Leiden und Sterben durch die Menschen, die er erlösen will. Keine besonders einladende Aufgabe, keine einem König würdige Mission, keine zu einem Gott passende Bestimmung. Das dachten sogar die Jünger. Ja, Petrus in der ersten Ankündigung seines Sterbens versucht Jesus davon abzuhalten, überhaupt nach Jerusalem zu gehen. Und die anderen Jünger, Jakobus und Johannes eingeschlossen, denken immer noch in diesen messianischen Kategorien, die Macht und Herrlichkeit und Ansehen implizieren. Und doch geht Jesus seinen Weg. Und doch erfüllt er seine Mission. Treu, gehorsam, unbeirrbar. Jesus wird hier zum ersten Diener des Evangeliums. Er wird hier zum ersten Diener des Königreiches Gottes. Und in Jesus sind wir dazu aufgefordert, es ihm gleich zu tun. Treu, gehorsam, unbeirrbar. Wie sieht das aus? Ich glaube, treue Missionsrealisierung ist dann möglich, wenn wir uns dem Willen und den Werten Gottes unterordnen. Ich glaube, es ist so leicht, seine eigenen Wünsche und Vorstellungen an erste Stelle zu setzen, unser eigenes kleines Königreich oder Königinnenreich aufzubauen, uns um uns selbst zu drehen, alles daran auszurichten, uns selbst zu profilieren. Aber wer das tut, selbst dann, wenn es unter dem Deckmantel des geistlichen Dienstes geschieht, wer das tut, der hindert die Ausbreitung des Gottesreiches. Der wird blind für die Prioritäten des Reiches Gottes. So wie Jakobus und Johannes vor lauter Selbstzentriertheit die Botschaft des Evangeliums fast übersehen hätten. Es geht hier um das Reich Gottes. Treue Missionsrealisierung ist auch dann möglich, wenn wir die uns anvertrauten Gaben gut verwalten. Und das muss nicht immer im Rampenlicht sein. Das muss nicht immer gesehen werden. Das muss nicht immer aufregend und weltbewegend sein. Das ist einfach gelebte Jüngerschaft im Alltag, in den kleinen Dingen. Menschen, die die Gaben, die sie von Gott empfangen haben, dankbar entgegennehmen und für seine Ehre einsetzen. Anne McGee Cooper fasst das schön zusammen. Die wahren Helden dieses Jahrtausends werden dienende Leiter sein. Menschen, die hinter den Kulissen treu ihren Aufgaben nachgehen, um die Welt zu verändern. Und zuletzt ist treue Missionsrealisierung dann möglich, wenn wir zielgerichtet bleiben. Ich glaube, es ist so leicht, sich ablenken zu lassen von dem großen Ganzen, sich mit anderen zu vergleichen, sich von den Meinungen anderer verunsichern zu lassen, sich beeinflussen zu lassen von all dem, was gerade in ist, sich beeindrucken zu lassen von den Erfolgen anderer Gemeinden, anderer Ministries. Aber der Dienst im Reich Gottes ist kein Wettbewerb. Es geht nicht darum, möglichst schnell oder möglichst laut irgendwo anzukommen. Denn das geschieht oft auf Kosten der Menschen, auf Kosten des Evangeliums. Im Reich Gottes geht es darum, den König selbst zu verherrlichen und sein Reich hier auf Erden zu bauen, seine wunderbare Botschaft bekannt zu machen, seinen lebensverändernden Werte zu widerspiegeln. Maßstab für uns: Treue. Dienende Leiterschaft zeigt sich in treuer Missionsrealisierung. Ich komme zum Schluss und fasse die Gedanken des Textes noch einmal zusammen. Jesus stellt hier das Leiterschaftsverständnis der Jünger gehörig auf den Kopf. Wahre Leiterschaft ist dienende Leiterschaft. Und er macht deutlich, wenn Dienen unter deiner Würde ist, dann ist Leiterschaft einfach nichts für dich. Dienende Leiterschaft zeigt sich zunächst in demütiger Gotteszentrierung. Wer leiten will, braucht ein demütiges Herz und muss sich seiner Stellung vor Gott bewusst sein. Wir sind in erster Linie Diener, Diener Gottes, und wir sollen ihn verherrlichen. Dienende Leiterschaft zeigt sich auch in sich selbstgebender Menschenorientierung. Ein geistlicher Leiter ist an den Menschen interessiert und dient ihnen auf eine Weise, die die Menschen weiterbringt und nicht es selbst. Und dabei ist er bereit, Opfer zu bringen und seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und zuletzt zeigt sich dienende Leiterschaft auch in unserer treuen Missionsrealisierung. Das ist dann möglich, wenn wir uns dem Willen und den Werten Gottes unterstellen. Wenn wir die uns anvertrauten Gaben gut verwalten und wenn wir zielgerichtet bleiben. Dienende Leiterschaft, Leiterschaft upside down. Was nehmen wir mit? Was heißt das jetzt für dein Leben, für deinen Alltag? Und ich möchte dich ermutigen, beginne doch mit einer ehrlichen Selbstreflexion. Wo? Also in welchen Lebensbereichen, in welchen Situationen bist du überhaupt ein Leiter? Offiziell oder inoffiziell? Denn wir alle sind Leiter. Welche Werte, welche Motive treiben dich in diesen Situationen der Leiterschaft? Wessen Reich baust du? Das Reich Gottes oder dein eigenes? Wem dienst du? Gott oder dir selbst? Und wessen Bedürfnisse werden dabei gestillt? Die deiner Mitmenschen oder deiner eigenen? Und dann geh und ahme Jesus nach. Überlege dir doch 2 oder 3 konkrete Möglichkeiten, wo du dir diese Woche das Dienerherz Jesu ganz konkret zu eigen machen kannst. Wo du anderen Menschen vielleicht praktisch dienen kannst. Wo du ihnen seelisch dienen kannst. Wo du ihnen geistlich dienen kannst. Durch Müll rausbringen oder eine gekochte Mahlzeit. Durch aktives, empathisches Zuhören oder ermutigende Worte in einer schwierigen Zeit. Durch liebevolle, geistgeleitete Ermahnung oder durch das Zeugnisgeben von der Evangeliumsbotschaft. All das ist Dienerschaft und all das ist Leiterschaft. Jesus macht deutlich, wer dient, der leitet. Ich schließe mit den Worten von Martin Luther King Jr. Er sagt: Jeder kann ein großer Mann sein, weil jeder dienen kann. Du musst keine Universitätskarriere haben, um zu dienen. Du musst nur ein Herz voller Gnade haben, eine durch Liebe erzeugte Seele. Jesus füllt dein Herz mit dieser Gnade. Jesus erweist uns diese Liebe. Uns bleibt jetzt nur noch hinzugehen und zu dienen. Hinzugehen und zu leiten. Amen.